Guten Morgen. So schön, euch zu sehen, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Michael Urech. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Pastor da oder einer der Pastoren in der Pfingstgemeinde. Und yes. Es freut mich riesig, heute Morgen mit euch in diesen zweiten Sonntag unserer Predigtserie einsteigen zu dürfen. Ihr seht, das Thema ist Krüge aus Ton dieser Serie. Ihr seht diese Deko, die das hier veranschaulicht mit diesen Krügen. Und Manu hat letzten Sonntag über dieses Dreieck hier gesprochen. Er hat über diese verschiedenen Beziehungsdimensionen nach oben, nach innen und nach außen gesprochen, hat uns da hineingenommen. Und ich möchte euch ermutigen, diese Predigt noch nachzuschauen, wenn ihr sie nicht gesehen habt. Denn alle diese geometrischen Formen, die ihr hier seht, mit denen wollen wir in dieser Predigtserie so Prinzipien, die Jesus gelebt hat, veranschaulichen. Veranschaulichen, damit in unserem Alltag uns vielleicht ein Dreieck in den Sinn kommt oder irgendeine andere Form, dass es uns unterstützt und hilft, damit wir darin wachsen dürfen. Und das ist ein großes Anliegen, das wir haben in dieser Predigtserie, dass wir verändert werden in diesem Thema von Jüngerschaft. Und es ist auch ein Wunsch für uns als Leiter dieser Gemeinde, dass wir eine Kultur immer mehr entwickeln dürfen, wo wir lernen, Jünger zu sein, aber auch Jünger zu machen. Hat ja auch damit zu tun, dass das eigentlich der Auftrag ist, den uns Jesus gegeben hat. Und ich möchte euch einladen, zum Start dieser Predigt mit mir zu beten, dass Gott uns verändern darf in Jünger und in Menschen, die Jünger machen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese Momente, wo wir einfach in der Anbetung dich als König sehen dürfen, dich als Herr über alle Herren bejubeln, zusingen und ehren dürfen. Und was für eine Ehre, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Und ich möchte uns am heutigen Morgen einfach öffnen für dich, dass du zu uns sprechen darfst, dass du uns verändern darfst. Und wir möchten das beten für uns als ganze Gemeinde. Impf uns das ein, so wie du das gemacht hast, Jesus, dass wir das immer mehr dir abschauen und dass wir dir nachlaufen, dir nachahmen dürfen. Amen. Wir haben also den Auftrag erhalten, Jünger zu machen. Und zum Start möchte ich dir eine Frage stellen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Jünger zu machen? Wann ist der Zeitpunkt, zum Beispiel ganz bewusst jemand in eine Jüngerschaft zu rufen? Dass du jemand bist, der zu Jünger macht. Und ich gebe euch kurz so 2-3 Minuten Zeit, wo ihr euch dem Nachbar zuwenden könnt und kurz darüber austauscht, wann dieser Zeitpunkt ist. Du darfst natürlich sagen, wenn du noch zu müde bist, naja, jetzt schon diskutieren, lass mich in Ruhe. Dann darfst du es für dich selbst überlegen. Wenn du die Person neben dir noch nicht kennst, dann nutz die Gelegenheit, stell dich ganz kurz vor, wer du bist. Und dann habt ihr vielleicht noch so 30 Sekunden Zeit, um die Frage zu beantworten. Genau, also wann ist der richtige Zeitpunkt, zum Jüngerschaftsbeziehung zu starten? Let's go. Ich unterbreche eure Gespräche hier gleich wieder. Ich weiß nicht, ob ihr euch alle einig seid, wann dieser Zeitpunkt genau ist oder sein sollte. Und ich denke, wenn wir kurz schauen, wie es Jesus gemacht hat, oder? Zum Zeitpunkt, als er da den Petrus, Andreas, Johannes, dann später Matthäus gerufen hat, das ist meine Frage. Also, er hat gesagt, kommt, folgt mir nach. Haben sie damals gewusst, wer er war? Bin mir nicht ganz sicher. Wenn wir Matthäus 16 hineingehen und dort dann lesen, da fragte er seine Jünger eine Frage. Irgendwie, die Leute, die wissen nicht ganz so, wer ich bin, die spekulieren da. Und er fragt seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Und dann kommt dieses starke Bekenntnis von Petrus, wo er sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist Kapitel 16. Petrus ist schon einige Zeit mit ihm unterwegs. Und die Leute, die Jünger von Jesus, die er da in Beziehung hineingerufen hat, die waren eigentlich zu Beginn schon in großer Unsicherheit mit ihm unterwegs. Was sie dann, ja, ist er jetzt, wer ist das wirklich? Aber sie konnten mit ihm unterwegs sein, sie konnten ihn beobachten, sie konnten ihn anfassen und sie konnten erleben, wie er was gemacht hat. Und warum möchte ich das zum Start dieser Predigt betonen? Oftmals denken wir, Jüngerschaftsbeziehung, Jünger machen beginnt zu diesem Zeitpunkt, wenn jemand sein Leben Jesus gibt. Wenn er schon bekannt hat, das ist mein Messias, das ist mein Herr und mein Erlöser. Jesus hat aber Jüngerschaftsbeziehung schon weit zuvor gelebt. Und so möchte ich dich ermutigen. Du hast Beziehungen, wo Menschen dich beobachten können, wo sie dich anfassen können, wo sie sehen können, was du machst, was in dir drin passiert, wie du dich entwickelst. Und unterschätze nicht diese Kraft des Vorbilds, dass du bist, dass du vorlebst, wo Menschen an dir schon was von diesem Jesus erkennen können und dadurch auch etwas über diesen Jesus bereits lernen können. Also so möchte ich dich ermutigen, wenn du denkst, ja, also Jünger, ich weiß gar nicht wer oder was, dann studiere nur darüber nach, wo sind deine Beziehungen. Manu hat ja genau über diese Out-Beziehungen, Beziehungen zu anderen Menschen, letzte Woche schon gesprochen. Und so möchte ich dich fragen, wenn das natürlich so ist, dass du Vorbild bist, Menschen an dir schon etwas abschauen können oder beobachten können, möchte ich fragen, ob du eine Person bist, die einfach geformt werden kann. Wir sind ja in dieser Serie Krüge aus Ton. Und ich weiß nicht, wie es ist, ob so deine Ecken und Kanten, die du hast oder was noch nicht übereinstimmt, ob das ganz easy peasy geht, wenn du weißt, da bin ich noch nicht eigentlich so ähnlich wie Jesus. Dann betest du einmal und dann kommt der Heilige Geist und er drückt dich so in die richtige Form. Passt. Nächstes. Weiter. Oder? Lässt du dich einfach formen? Kannst du dich einfach formen lassen? Wir haben diesen wunderbaren Vers, der ein wenig über dieser Serie steht, aus Jesaja 64,7. Wo steht aber, nun Herr, du bist doch unser Vater, wir sind Ton, du bist unser Töpfer und wir alle sind deiner Hände Werk. Hey, Gott hat dich geschaffen. Er wollte dich. Du bist seiner Hände Werk. Dieses Werk wurde leider so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und wir sind nicht mehr ganz in diesem Ursprungszustand. Und das heißt, dieser Töpfer, der will, dass wir auch in unserer Lebzeit noch wie Ton oder wie Knete, wenn ich es da mit diesem Beispiel sagen darf, in seinen Händen sein sollen. Und das bedeutet, und um das geht es heute Morgen, dass wenn wir Jüngerschaft leben zu anderen Menschen oder wir selbst, dann sind wir in so einem Umformungsprozess oder in einem Knetprozess. Wir werden immer mehr in das Bild Jesu hineingeformt oder umgeknetet, dass wir ihm ähnlicher werden dürfen. Und ich möchte über alles stellen, dass du das nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen musst. Der Heilige Geist unterstützt uns in dem Ganzen. Das ist ein Geben und Nehmen, ein Unterstützen. Es ist nicht so, dass er für uns alles macht, wir auf dem Sofa liegen können und einfach verändert werden. Aber es ist auch nicht so, dass Gott dir nicht hilft in diesem Umformungsprozess. Und somit ist der Titel der heutigen Predigt, geht eigentlich um anhaltenden Durchbruch. Also eine anhaltende Umformung, etwas, das stetig immer weitergeht, nicht aufhört und dass diese Ecken und Kanten oder das, was noch nicht stimmt in diesen Formen, dass wir da durchbrechen dürfen. Und die geometrische Form, die wir heute dafür verwenden, ist dieser Kreis hier. Der Kreis soll diesen Prozess veranschaulichen oder symbolisch für diesen Prozess stehen. Unser Leben läuft und läuft und läuft. Du stehst am Morgen auf, tust, was auch immer du tust, am Abend gehst du schlafen, dann schlafst du, träumst, was immer auch du träumst, am Morgen stehst du wieder auf und tust, was auch immer du tust. Und so rast die Zeit an uns sehr schnell manchmal vorbei. Und vielleicht fällt uns oft gar nicht auf, wie es viele Momente der Chance für diesen Umformungsprozess in all dieser Zeit eigentlich drinsteckt. Und zwar nicht nur am Sonntagmorgen, wenn du in die Predigt kommst oder wenn du in einer Kleingruppe bist oder wenn du deine stille Zeit hast, sondern ganz viele Momente auch im Alltag, die dir eigentlich eine Chance bilden, in einen Prozess der Umformung einzusteigen. Einzusteigen, eigentlich in diesen Prozess hier, der irgendwo startet und dann irgendwo so rund herum geht. Wir haben also viele Momente, wo wir uns in die Hände des Töpfers hineinbegeben können. Und wir wollen diesen Prozess heute anschauen als aus einer Geschichte aus der Bergpredigt. Und das ist dann in Matthäus 6. Und die Geschichte, die Bergpredigt startet ja in Matthäus 5 und geht über ganze zwei Kapitel. Jesus ist dort und sieht eine ganze Menschenmenge. Er stieg dann auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Das ist das Setting und dann kommt eine richtige Teaching-Session von Jesus. Er holt mal richtig aus und erzählt, was so ein Lebensstil der Nachfolge der Jüngerschaft, wie so ein radikaler Lebensstil aussieht, oder? Und er spricht davon, so die Seligpreisungen, was heißt es, wenn man wirklich glücklich ist, oder vom Salz und Licht, er spricht über das Gesetz, er spricht über Mord, Ehebruch, Scheidung, Lügen, Rache, Liebe zu deinem Feind, für das Geben für Bedürftige, Gebet, Fasten, sowie Liebe zum Geld. Und irgendwann landet er dann bei dem Thema vom Sorgen, von den weltlichen Sorgen, die uns tagtäglich bekümmern. Die Sorgen von morgen, übermorgen, einfach Sorgen um Sorgen. Und jetzt hast du so eine lange Teaching-Session, das ging sicher länger als eine Sonntagsmorgen-Predigt. Und stell dir mal vor, du sitzt dort und du hörst das alles und es ist vieles ist wie verschärft auch von Jesus, oder? Ihr habt gelesen, aber ich sage euch. Und ich weiß nicht, ob du dir mal vorstellen kannst, wie wäre es dir entgangen, wenn du all diese Dinge hörst? Und Jesus sagt dann, Matthäus 6, 25, kommt er zu diesem Punkt, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung von eurem Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Ich denke, wenn ich dort gesessen hätte, hätte ich so einige Abers in mir drin. Ja, wer bist denn du was? Also, du kannst schon leicht erzählen. Hey, wenn du mein Leben kennst, wenn du meine Familie kennst, wenn du meine Schwierigkeiten kennst, die ich im Beruf, im Job habe oder in meinen Beziehungen, du kannst schon lange sagen, ja, mach dir keine Sorgen. Aber ja, ich brauche ja Essen auf dem Tisch, ich brauche Kleidung, was soll ich denn tun? Und dann steht er da, vorher spricht er über tausend Sachen, das soll ich auch noch tun, oder? Also, in mir wird das so Spannung auslösen, Druck auslösen. Könnt mir vorstellen, im einen oder anderen auch. Auch das Thema der Sorgen, glaube ich, gibt es keinen Menschen, Jesus wusste das auch, den das nicht beschäftigt. Beschäftigt uns alle. Und so ist eigentlich genau dieser Moment, oder ich nehme jetzt aus der Bergpredigt diesen als einen von vielen Momenten heraus, um in diesen Umformungsprozess einzusteigen. Ich markiere den hier mal mit einem X. Also das ist ein Moment der Chance, hineinzugehen und etwas über das Thema des Sorgens zu lernen. Nicht nur zu lernen, sondern dass wir umgeformt werden in dieser Thematik. Und diesen Prozess, diesen startet Jesus dann mit etwas ganz Spannendem. Er startet ihm mit Beobachten. Und das ist so ein erster Punkt, nachdem du diese Chance hier in diesen Umformungsprozess hineinkommst. Er startet mit Beobachten. Und wie macht er das? Jesus sagt, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht. Was er sagt, oder? Heute, wir lesen es, aber er sagt, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie trotzdem. Also das bringt schon zum Nachdenken, oder? Wenn du dann die Vögel anschaust und das beobachtest, denkst du darüber nach, ja, das hat wohl was, was er da sagt. Und Jesus fordert eigentlich die Jünger, alle, die dazuhören, fordert er auf, hey, nimm mal dein Leben unter Beobachtung. Starte einfach mal zu beobachten. Dein Leben, beobachte die Vögel, er stellt da was in ein Verhältnis. Er sagt, sieh dir das an, sieh dein Leben an. Säen, ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und doch ernährt sie der himmlische Vater. Wir könnten jetzt lange nur da beobachten und mal anschauen, was in uns passiert, wenn wir das anfangen zu bewegen. Und diese einfache Beobachtung hilft eigentlich, den Zuhören zu schauen, was habe ich denn da für Sorgen in mir, was habe ich für Ängste oder war ist mein Glaube so klein, dass das morgen nicht ausreicht. Und nach dem Beobachten, das geht ja alles je nachdem sehr schnell aufeinander, da macht Jesus etwas mit den Leuten, dass er sie hineinnimmt in dieses Reflektieren. Das ist der zweite Punkt oder der zweite Schritt in so einem Umformungsprozess. Er nimmt sie ins Reflektieren hinein. Und wie macht er das? Er macht es wieder mit einer Frage. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Als die Vögel? Wenn du über das nachsinnst, über das reflektierst. Es ist natürlich eine rhetorische Frage, die er da stellt. Und jeder muss sagen, ja, logisch. Aber was macht es, wenn du das beginnst zu reflektieren? Und Jesus hilft du das jetzt. Okay, wir haben Vögel, die müssen für nichts sorgen. Wir sind des Töpfers Werk und geschaffen. Und plötzlich kommt etwas in ein Verhältnis hinein, wo wir irgendwie diese Wichtigkeit des Menschen für Gott und für was er geschaffen wurde, in das richtige Verhältnis gerückt wird. Und Jesus macht es ganz einfach. Und das ist eigentlich nicht, es ist eigentlich einfach und doch tun wir es selber in unseren Jüngerschaftsprozessen immer wieder schwer. Er stellt einfach Fragen. Er fragt sie einfach. Und diese Fragen führt sie dann dort hinein. Und von dort kommt er in ein Diskutieren hinein. Beobachten, reflektieren, diskutieren. Und in das kommt er wieder mit einer Frage: Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und dann fehlt uns diese Diskussion im Text. Dann steht nicht mehr, und die Jünger, also Jesus sagte dann, ich gebe euch jetzt 3 Minuten Zeit, wende dich mal zu deinen Nachbarn und tausch mal drüber aus. Aber in dieser Zeit hat man gelehrt, ganz viel durch Fragen und Antworten. Also es ist nicht weit hergeholt, auch in diesem Setting, dass Jesus nicht die Bergpredigt einfach von, also ihr seid alle still und ich spreche und wir zwischendurch keine Fragen, gar nichts. Sondern da hatten die Menschen hatten Zeit, das auch zu besprechen. Da gab es mit Sicherheit auch Pausen dazwischen, wo sie das bewegen, reflektieren, diskutieren konnten. Wir Menschen brauchen die Diskussion, damit wir Klarheit über Dinge erhalten können. Das geht fast nicht, ohne zu diskutieren, ohne ein Gegenüber, mit dem wir ein Hin und Her haben können, damit wir mit dem arbeiten können. Das ist in diesem Umformungsprozess, ist das richtig relevant, dass da etwas passiert. Denn wir werden umgeformt durch die Beantwortung von so tiefgehenden Fragen. So Fragen wie eben, warum mache ich mir Sorgen darüber, wenn ich weiß, dass Gott alles unter Kontrolle hat? Das ist eine tiefe Frage. Weil wir sagen, ja, ich weiß schon, er hat alles unter Kontrolle. Und wenn du dann hinein dich beobachtest, siehst du, trotzdem habe ich die Sorge um morgen. Im Warum liegt dort ganz viel drin. Und es braucht all diese Punkte, wenn in diesen Umformungsprozess, egal welches Thema, hier ist das Beispiel einfach das Sorgen, hineinkommt, könnt ihr diese Schritte, oder nicht nur könnt ihr, sondern ich glaube, wenn ihr einen dieser Schritte auslässt, dann wird es schwierig, dass du wirklich umgeformt wirst. Und ich finde es richtig, richtig cool, dass ich euch heute Morgen den Raffi vorstellen darf. Er gibt uns einen Einblick in sein Leben hinein, so in genau solche Prozesse. Und klatsch ihn doch mal kurz nach vorne. Sehr cool. Raffi, danke vielmals für deine Bereitschaft, uns ein bisschen so Einblick zu geben in dein Leben. Raffi ist Teil vom Jugendkernteam, leitet unsere Jugendarbeit mit im Team. Genau, danke. Und wir haben so vor 2 Wochen ein Treffen gehabt mit unserem Jugendkernteam. Und nach dem Treffen sind wir einfach so ein bisschen am Plaudern gewesen, oder? Und vielleicht kannst du uns ein bisschen in die Diskussion hineinnehmen. Du hast einfach so ein bisschen irgendwie erzählt. Aber erzähl doch mal kurz, was du dort so erzählt hast, was dich beschäftigt hat.
Ja, ich habe einfach so ein bisschen erzählt, wie es mir gerade geht. Und zu dem Zeitpunkt war das so, dass ich habe so ein bisschen gemerkt, ich war so ein bisschen down gewesen und ich habe gemerkt, dass ich tue recht viel in mich investieren, bin in 3 Diensten. Und ich habe zu dem Zeitpunkt so das Gefühl gehabt, hey, ich gebe so viel rein, aber es wird mir wie nicht gedankt. Ich bekomme nie einen Dank zurück über so. Wieso macht das überhaupt? Und dann habe ich das so ein bisschen grummelig vor mir hier studiert. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, was ist das für eine Einstellung? Das kann doch nicht sein. Ich möchte ein dienendes Herz haben, ich möchte das mit Freude machen. Und habe halt gebetet, dass Gott mir halt wieder Freude gibt am Dienen und dass die Gedanken halt weggehen. Ja.
Er hat das ein bisschen erzählt und was ich versucht zu machen habe, oder eigentlich oft versucht zu machen, ich habe ihn einfach beobachtet. Okay, ich habe es spannend gefunden, Raffi hat irgendwie gemerkt, also erstens, was ich beobachtet habe, ein mega gutes Herz, oder? Und ich sehe ihn, er steht da oben am Bass, im Lobpreis und hilft, dass wir als Gemeinde in die Anbetung reinkommen können. Und dein grösster Wunsch ist eigentlich, dass nicht du im Zentrum stehst, sondern Gott, oder? Und dann habe ich gemerkt, aber niemand sagt dir Danke, oder? Dein Herz ist am richtigen Ort. Und ich habe beobachtet, dass du gesagt hast, okay, niemand sagt mir Danke, aber so im Stil von Jesu, in Jesu Namen, die Gedanken, die Dankbarkeit wollen, die fort. Habe ich dich gefragt, also es fällt mir einfach auf, dass du das einfach wegschickst, aber was bedeutet denn das, wenn irgendwie in dir innen ist irgendetwas beschäftigt, was sich wie nach Dank sehnt? Mhm. Und habe dich nachher eigentlich gefragt, was denn das ist, was sich da so umdreht, oder? Wie ist es nachher weitergegangen?
Genau, ich habe dann einfach so ein bisschen studiert und habe mal mich selber ein bisschen reflektiert und ich weiß nicht mehr genau den Prozess, aber schlussendlich habe ich dann so ein bisschen herausgefunden, dass ich habe studiert, wie kann ich eigentlich am meisten aufdanken. Und ich persönlich kann am meisten aufdanken, wenn ich selber Worship mache. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich am Bass bin, dann gibt es Tage, wo ich voll dabei sein kann und voll im Worship, aber es gibt auch Tage, also es ist eigentlich immer so, du musst noch Noten lesen, du musst Bass spielen, manchmal spielst du noch einen Ton falsch, dann bist du wieder abgelenkt. Und manchmal kann man sich dann doch nicht ganz so auf Gott fokussieren und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich immer gebe und gebe und gebe, aber schon mega lang habe ich nicht mehr selber aufgedankt und dass ich eigentlich versucht habe zu geben, aber ich habe selber gar nicht mehr zum Weitergeben gehabt.
Ja. Das ist so immer hin und her nachher gewesen, oder? Wir haben diskutiert miteinander, ja, was könnte denn das oder was und plötzlich sagt dann der Raffi, eigentlich ist Dankbarkeit gar nicht das richtige Wort, was wirklich in mir so sich umtreibt, oder? Das war eine Spannung, oder? Eigentlich von einem Punkt von weg, einfach in Jesu Namen weg, mit dem und Dankbarkeit und so, ist das, was in dir drin war, ist gar nicht das Thema gewesen, sondern, so wie du jetzt gesagt hast, aha, irgendwie stimmt die Balance, glaube ich, nicht vom Gehen und dem Nehmen. Mhm. Und dort sind wir nachher in dem inne gewesen, oder? Und ich habe gesehen, dass das Beobachten, Diskutieren, Reflektieren in einer ganz Alltagssituation kann das einfach ganz, ganz schnell passieren und zum Vorschein kommen. Und nachher sind wir eigentlich dort so ein bisschen stehen geblieben, oder? Ja. Es war relativ spät schon.
Ja, ich will ins Bett.
Und wir sind so bei diesen Punkten stehen geblieben. Hast du dir schon weiter Gedanken gemacht zu diesen Sachen?
Was ich jetzt einfach gemacht habe, oder zum Beispiel auch heute Morgen, ich habe halt einfach vor dem Gottesdienst, habe ich einfach selber mich schon, während ich mich parat gemacht habe, während ich duscht habe, Zähne putzt, habe ich einfach dort schon selber Worship gelöst und habe einfach dort schon Gott angebetet. Ich laufe eigentlich sehr gerne in Fimi, weil ich dann immer kann ich nochmal so ein bisschen mit Gott connecten und habe nochmal einfach für mich einfach gebetet und habe wie dort eigentlich aufgedankt, dass ich nachher auch alles geben konnte.
Sehr cool. Gebt ihm doch einen Applaus. Danke vielmals, dass wir da hinein schauen. Ich finde es super spannend, wie effektiv das ist. Wenn du auch mal eine Frage stellst oder wenn du einfach nur beobachtest. Und ich finde so von Raphaels Geschichte in diesem Zusammenhang mit dieser Geschichte vom Sorgen sehen wir eigentlich ganz viele Gemeinsamkeiten. Und Jesus kommt dann in den weiteren Versen, kommt er dazu, dass er sagt, erneut, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Und jetzt der große Unterschied ist, von diesem Punkt, wo sich bei Raphael ergeben hat, dieser Punkt von, das ist die Ist-Situation und er wusste sofort, Gott will nicht, dass ich im Mittelpunkt stehe oder ich dank. Ist er wohin gesprungen? In die Soll-Situation. Das ist nicht in Ordnung, so sollte es sein. Und was er gemacht hat, er übersprang all diese Punkte und sagte, in Jesu Namen weg mit diesen Gedanken. Da passiert nicht viel Umformung. Und wir sehen ja auch, Jesus hat den Leuten auch gesagt, hey, macht euch keine Sorgen, aber seht euch die Vögel an. Aber wie ist es dann? Und er stellt dir die Fragen, oder? Diese Schlussfolgerung, die Raphael macht, ist ja gar nicht falsch. Aber die Frage ist, werden wir umgeformt dadurch? Und ich denke, viele von uns kennen das. Ja, weißt du, ich sollte mehr Bibel lesen, ich sollte das, eben das soll, so sollte es sein. Und irgendwie funktioniert das doch gar nicht. Es braucht eine Umformung. Und das ist eben der große Unterschied, wie Jesus Jüngerschaft sich gedacht hat. Die Menschen damals und auch wir heute versuchen oftmals die Dinge, um die wir uns Sorgen machen, zu ändern. Aber Jesus sagt, dass sich der Sorgende verändern muss. Das ist der große Unterschied. Weil die Sorgen der Welt, die hören nie auf. Die werden immer bleiben. Die Frage ist, wie gehst du damit um und verändert sich etwas in deinem Innern damit? Und damit wir eben zu anhaltendem Durchbruch kommen in diesem Umformungsprozess, ist es nicht mit diesen Schritten abgeschlossen. Und es ist schon spannend, Raphael hat schon gesagt, er hat sich etwas überlegt, wenn das so ist, dann brauche ich eigentlich noch mehr dazu. Und er hat anscheinend, hört sich das an, als hast du dir wie einen Plan gemacht, dass du sagst, wenn ich zu viel gebe, muss ich irgendwo wieder in diese Balance kommen. Also wenn ich am Sonntag Dienst habe, dann nehme ich mir vorhin einen Moment, um schon aufzutanken. Also er macht einen Plan. Und so die letzten Punkte, die nehme ich alle zusammen, weil sie auch sehr nahe beieinander sind. Planen, sich verbindlich machen und handeln sind ein Muss zu diesen Schritten, damit wir wirklich eine nachhaltige Umformung erleben dürfen in unserem Leben. Es geht nicht ohne das. Und wenn wir auch nur ein bisschen darüber nachdenken, ist es ein sehr, sehr einleuchtend. Und Jesus hat dasselbe auch gemacht in seinem Vers, dass er sagt, fragt nicht. Und das heißt nicht, ich darf es nicht fragen. Er sagt, hey, das hat mit eurem Fokus zu tun. Ihr setzt euren Fokus auf die Sorgen der Welt. Wenn ihr immer fragt, was habe ich morgen, was habe ich dann, sagt er, hey, mach das nicht. Er gibt dir einen Plan, er gibt dir ein Bild. Und dann kommt eigentlich dieser berühmte Vers, wo es heißt, trachtet Vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles dazugegeben werden. Also Jesus gibt dir einen Plan. Und dieser Plan ist das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Auf diese Punkte gehen wir heute nicht ein, weil es geht uns darum, diesen Umformungsprozess zu sehen. Das Wichtige ist, dass ihr seht, ich brauche einen Plan, egal welches Thema es ist. Ich brauche einen Plan. Und ich möchte mit euch dieses Wort Trachten anschauen. Das Trachten möchte ich mal dem Wort Verbindlichkeit gegenüberstellen. Und dann seht ihr Folgendes. Weil in diesem Wort Trachten ganz viel von diesen Aspekten drinsteckt. Trachten bedeutet ständig mit dem Streben nach einer Sache, nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, beschäftigt zu sein. Der Fokus, Gottes Reich, nach dem ständig, fortwährend, nicht die Sorgen von morgen, Gottes Reich. Oder sich lange und beharrlich um etwas zu bemühen, dran zu bleiben, beharrlich zu sein. Und wenn wir mal Verbindlichkeit nachschauen, ich weiß nicht, was du mit diesem Wort verbindest, hier ist so das Beispiel Verbindlichkeit für Beziehung. Verbindlichkeit bezeichnet die Konsequenz, die Ausdauer beziehungsweise die Standhaftigkeit, mit der eine Person teils unter widrigen Umständen zu einer Zusage oder Absichtserklärung steht. Was ist eine Absichtserklärung? Ein Plan, den man hat, die sie einer anderen Person oder anderen Personen gemacht hat, Verbindlichkeit gegen oben, gegen innen, zu dir selbst, gegen außen, in Beziehungen hinein. Sie wird entweder bis zu ihrer Verwirklichung verfolgt oder klar widerrufen. Das bedeutet ja, hey, du bleibst dran. Und ich hoffe, wir geben nicht auf, wenn wir in der Nachfolge mit Jesus unterwegs sind und widerrufen unsere Verbindlichkeit. Sie gilt vielen als zwingende Voraussetzung für einen fairen und korrekten Umgang miteinander und impliziert Verlässlichkeit. Wenn du einen Plan hast, geht es nicht, dass du da ständig und beharrlich dran bleibst. Ich habe es mal einfach gesagt, da bist du unterstützt vom Heiligen Geist. Da bist du nicht alleine. Und du brauchst ein Gegenüber, wie Raphael und ich in einer Beziehung einfach ganz spontan waren zu diesem Zeitpunkt, wo du das miteinander machst. Und ich werde mit Sicherheit immer wieder bei Raphael nachfragen, hey, wie sieht das aus in deinem Umformungsprozess mit deinem Plan, wo du hast? Wie verbindlich bist du zu diesem Plan? Oder wie handelst du dann danach? Und so sind wir beim letzten Punkt des Handelns angelangt. Es geht nicht ohne das Handeln. Du kannst nicht einfach auf dieser Seite stehen bleiben. Du musst auf diese Seite des Kreises, des Prozesses musst du kommen. Und ja, vielleicht, wir müssen natürlich diesen manchmal auch mehrfach umrunden und machen Schritt um Schritt um Schritt. Und am Schluss der Bergpredigt sagt Jesus noch was über so zwei Männer, die ein Haus bauen. Und oftmals verstehen wir dies immer so, ja, ich muss mein Leben auf den Fels Jesus bauen, dann ist es gut. Aber dieser Vers betont eigentlich etwas anderes. Und er betont das, was mit dem Handeln zu tun hat. Er sagt, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigem Grund baut. Du hörst, du beobachtest, du reflektierst, du diskutierst, du machst einen Plan, bist verbindlich und du musst zum Handeln kommen. Wenn du handelst, dann gehörst du zu diesen weisen und klugen Männern oder Frauen oder Kindern, von denen Jesus hier erzählt. Das betont er und nicht dein Fundament auf dem Fels zu stellen, sondern wenn du hörst und danach handelst. Das ist dieser letzte Schritt in diesem Umformungsprozess, wo uns der Töpfer kneten und formen möchte. Dass du zu anhaltendem Durchbruch kommst, dass du nicht Tag um Tag immer wieder mit dem Gleichen zu kämpfen hast und dass du Jesus immer ähnlicher werden darfst. Raffi, ich nehme das heute mal hinaus, so dein Beispiel noch weiter zu denken. Du hast schon einen Plan gemacht, so könnte es sein. Und ich möchte euch einladen, vielleicht bist du in deinem Leben, hast du gerade so Punkte, wo du denkst, bei welchem Schritt bin ich? Oder wo springe ich nach wo sehr schnell oder welchen lasse ich aus? Denn ich bin überzeugt, es braucht alle diese Schritte. Ein Plan für dich könnte sein, Raphael, denn du weißt, du musst in dieser Balance vom Dienen musst du stehen. Und wenn wir das Beispiel des Lobpreises nehmen, kann es sein, dass du mit deinen Leitern der Band sprichst oder den Bereichsleitern vom Lobpreis und sagst, hey, da bin ich herausgefordert, ich diene eigentlich zu viel. Ich habe das gemerkt, ich habe mir das angeschaut. Und ein Plan könnte es sein, dass, ja, für ihn bedeutet das, er muss mit seinem Papa und seiner Mama sprechen. Sie leiden diesen Bereich. Diesen Plan musst du nicht übernehmen. Das ist nur, ich will dieses Bild kurz fertig zeichnen, dass wir wirklich konkret werden. Dass du sagst, ich merke in meinem Leben, in einem Monat zweimal dienen am Bass ist das Maximum für mich. Und wie kannst du dich verbindlich machen zu diesem Plan? Wir planen das mit so einer Software und es gibt jemanden in diesem Team, der plant. Du kannst du das hinterlegen. Raphael darf nur zweimal eingeteilt werden. Das heißt, du wirst nicht mehr eingeteilt als zweimal, wenn da der Planer denkt, so, ich frage Raphael an, ich darf nicht mehr. Dann leuchtet das dort rot auf, du bist safe. Vielleicht sind sie so frech und fragen dich trotzdem an, dann musst du selbst noch sagen, nein. Oder und das Handeln, das sind dann die Gespräche mit deinen, mit den Leitern, wo leiten. Oder eben das wirklich auf den Boden zu bringen, dass du dann das ganz konkret so umsetzt. So könnte das zum Beispiel sein. Und das ist ja nur die eine Seite. Zu diesem Plan sollte auch gehören, ja, was machst du dann in dieser Zeit, wenn du nicht dienst? Yes, das sind die Momente, du musst nicht in den Gottesdienst kommen. Ich bleibe zu Hause. Aber du hast ja beobachtet, du brauchst selbst Zeit für Anbetung, dass du einfach empfangen kommen kannst. Oder dann weißt du, dann sagst du dir, und dann bin ich da einfach vor Gott, weil ich das so brauche. Und dann machst du die gleichen Pläne, die Verbindlichkeit oder was auch immer, besprichst das mit anderen Menschen. So könnte das ganz praktisch aussehen. Und so möchte ich euch ermutigen, dass ihr das genau so beginnt zu beobachten und zu lernen, diesen Umformungsprozess zu machen. So geschieht anhaltender Durchbruch. Und das Letzte, was ich sagen will, ist so vielleicht eine Best Practice, wenn ich das so nennen darf. Ich glaube, meistens scheitern wir bereits hier, beim Beobachten. Und was wir tun, ist Folgendes. Wir sind super begabte Menschen, nicht im Beobachten, sondern im Beurteilen. Manchmal auch verurteilen oder bewerten. Wir sehen es bei Raphael, er hat sofort seine Situation bewertet. Das ist nicht gut und so sollte es sein. Und wenn du diesen Prozess nicht machst, kommst du immer in diese Spannung zwischen dem Ist und dem Sein. Und wenn du nur etwas von heute mitnimmst, dann möchte ich dich ermutigen. Wenn du merkst, so sollte es nicht sein, dann beobachte nur. Beobachte nur. Wenn du in Menschen in Jüngerschaftsbeziehungen bist, dann hör auf zu sagen, aber du solltest mehr beten. Dann frag die Person, ja, was ist denn das, dass es dir so schwerfällt? Hilf der Person zu beobachten und stelle bloß Fragen. Hör auf zu sagen, wie es sein sollte, sondern hilf zu beobachten. Und das sage ich auch zu dir selbst. Geh so mit dir selbst und beobachte dich einfach. Denn die Gedanken, die du hast, wie es sein sollte, werden dich zum Kern und der Wurzel deiner Herausforderung führen, die umgeformt werden muss. Lasst uns lernen zu beobachten. Und nicht mit unseren superchristlichen Gebeten und frommen Dingen einfach immer hinein zu gehen. Das möchte ich so stehen lassen. Lass uns lernen zu beobachten. Lass uns zusammen beten.